Also stell dir mal vor, du sitzt in so einem brandneuen, selbstfahrenden Auto. Du fährst auf die Autobahn, drückst aufs Gaspedal, lehnst dich ganz entspannt zurück und merkst dann plötzlich, das Ding hat überhaupt kein funktionierendes Navigationssystem.
Ja, das ist dann quasi Blindflug bei Tempo 130.
Ganz genau. Und exakt dieses Bild zeichnet ein ziemlich aktueller Branchenbericht aus dem Jahr 2026 über die Realität vieler Unternehmen, die Microsofts Copilot Studio hier im Dachraum einsetzen.
Richtig. Und unsere Mission für diese ausführliche Analyse heute ist es, mal herauszufinden, warum dieser gigantische Hype um vollautonome KI-Agenten im echten Unternehmensalltag oft so brutal gegen die Wand fährt.
Ja, und natürlich, wie du dieses Chaos für dein Unternehmen verhindern kannst. Weil das Problem fängt ja scheinbar schon ganz tief unter der Motorhaube an, oder?
Absolut. Das Kernproblem ist nämlich, dass diese Systeme von Haus aus rein Englisch denken. Wenn du die jetzt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz einsetzt, zahlst du sozusagen einen massiven Sprachaufschlag.
Okay, Moment, wie genau meinst du das mit Sprachaufschlag?
Naja, KI-Modelle lesen ja nicht in ganzen Wörtern wie wir, sondern die zerteilen die Sprache in sogenannte Tokens. Das sind im Grunde so kleine Silbenhäppchen.
Ah, ich verstehe. Das heißt, so ein kurzes englisches Wort verbraucht vielleicht nur ein Token, aber so ein richtig schönes deutsches Wortungetüm wird in, weiß ich nicht, 10 Teile zerschnitten?
Genau, und kostet dann plötzlich das 10-fache an Rechenleistung. Und es ist ja nicht mal nur die reine Rechenleistung.
Sondern?
Weil die KI bei komplexer deutscher Fachsprache oder auch bei so feinen Dialektunterschieden viel öfter den Faden verliert, muss sie beim Nutzer nachfragen, um den Kontext überhaupt zu kapieren.
Und diese Nachfragen, das sind dann diese berühmten Turns, von denen im Bericht die Rede ist, richtig?
Exakt. Das sind diese Gesprächsschleifen. Und Copilot Studio rechnet dein Budget aber genau auf Basis von diesen Session-Metriken ab. Also zum Beispiel nach 24 Stunden oder eben 200 Turns.
Warte mal kurz. Heißt das jetzt im Ernst, dass das IT-Budget ausblutet, nur weil ein Mitarbeiter Urlaubsantragsformular statt PTO-Request in den Chat tippt?
Wenn man richtig Pech hat, ja. Und dazu kommt dann noch der AI-Bilder, der da im Hintergrund läuft. Der durchsucht ja Dokumente und verbrennt dafür dynamisch sogenannte Credits.
Ach du meine Güte.
Ja, wenn die KI wegen diesen Sprachhürden dann unkontrolliert in riesigen deutschen Handbüchern nach Antworten sucht, ist das IT-Budget für das ganze Jahr oft schon im ersten Quartal komplett weg.
Wahnsinn. Aber wenn die KI durch solche Verwirrungen das Geld buchstäblich verbrennt, dann wäre doch der logischste Schritt, dass man ihr extrem strenge Regeln vorgibt, oder?
Würde man denken, ja. Aber der Bericht warnt paradoxerweise genau davor, dass Microsofts neues Interface den Entwicklern diese Kontrolle jetzt eigentlich wegnimmt.
Echt jetzt? Warum machen die das?
Das Stichwort da ist Generative Orchestration. Also Microsoft verlangt jetzt von den Entwicklern, dass sie der KI nur noch beschreiben, was sie tun soll.
Okay. Statt wie früher, wo man ja diese messerscharfen Triggerphrasen definiert hat, also diese harten Wenn-Dann-Regeln.
Genau. Und wenn das wegfällt, entscheidet die KI halt völlig selbstständig, welches Thema sie wann aufruft. Das führt im Business-Alltag dann oft zu komplett unberechenbaren Sprüngen im Ablauf.
Weil das Modell die Zusammenhänge einfach errät, statt einem klaren Pfad zu folgen?
Richtig. Um kritische Prozesse wirklich verlässlich abzusichern, muss man das System momentan aktiv austricksen und so einen versteckten Classic-Mode reaktivieren.
Aber ist dieser Schritt zurück in den Classic-Mode nicht so, als würde ich mir das allerneueste Smartphone kaufen, nur um dann absichtlich ausschließlich SMS zu schreiben? Kastrieren wir die KI damit nicht total?
Jein. Also wir geben ihr damit eigentlich nur überlebenswichtige Leitplanken. Generative Freiheit ist ja brillant für kreatives Brainstorming, aber sie ist absolut katastrophal bei geschäftskritischen Workflows.
Klar, wenn es um Verträge oder Freigaben geht, will man keine kreative Interpretation.
Eben. Für präzise Abläufe braucht man deterministische Trigger, also feste Vorgaben ohne Spielraum. Und man braucht vor allem strukturierte, saubere Daten im Hintergrund.
Was auch total Sinn ergibt, weil der Bericht warnt ja extrem eindringlich davor, die KI einfach so auf unstrukturierte PDFs loszulassen. Da verliert die ja sofort den Boden unter den Füßen und halluziniert wild herum.
Genau das passiert. Und die Lösung für dieses Problem, die dort genannt wird, ist das sogenannte Data Wars.
Ha, das Dataverse. Das fungiert dann quasi als dein Wissensanker mit echten, harten Fakten, oder?
Exakt. Anstatt in so einem endlosen Ozean aus PDF-Fließtext rumzuratzen, greift der Agent im Dataverse auf klar definierte Tabellen zu. Und das löst direkt noch ein viel, viel größeres Problem.
Lass mich raten, Compliance und Datenschutz.
Ganz genau.
Da kommt dann dieses Rollenkonzept ins Spiel, also RBAC. Das Dataverse ist im Grunde wie so ein extrem gut informierter Türsteher, der ganz genau weiß, wer auf die geheime VIP-Gästeliste schauen darf und wer eben draußen bleiben muss.
Schöner Vergleich, ja. Das verhindert dann nämlich effektiv, dass die KI dem Praktikanten versehentlich die Gehaltsliste vom Vorstand ausplaudert.
Wäre auch ziemlich peinlich. Und dieser Türsteher sorgt dann über diese REG-Methode, also Retrieval Augmented Generation, auch dafür, dass die KI nur Antworten aus euren eigenen Dokumenten zieht.
Richtig, das ist wie bei so einem Open-Book-Test in der Uni. Die KI nutzt nicht ihr weltweites Gedächtnis, sondern nur das, was freigegeben ist. Dadurch verlassen eure Firmendaten niemals euren Tenant, also eure isolierte Cloud-Umgebung.
Das heißt, ihr trainiert damit auch keine globalen Basismodelle der Anbieter mit, was ja gerade für Enterprise-Kunden wegen der DSGV absolut unverhandelbar ist.
Definitiv unverhandelbar.
Also wenn wir das alles mal zusammennehmen, ergibt sich daraus ja eine ziemlich logische Roadmap für den Einsatz im Unternehmen.
Ja, im Grunde in drei aufeinander aufbauenden Phasen. Phase 1 ist der Bau von diesem deterministischen Kern über den Classic Mode für die ganz täglichen wichtigen Abfragen.
Und Phase 2?
In Phase 2 nutzt man die generative KI dann nur noch als Fallback-Lösung, also wenn wirklich mal auf unstrukturierte Daten zugegriffen werden muss.
Verstehe. Und erst wenn das alles fehlerfrei und sicher läuft, zündet man dann in Phase 3 diese vollautonome Prozessorchestrierung.
Ganz genau.
Wir bauen unserem Auto also erst einmal eine richtig sichere Straße mit starken Leitplanken, bevor wir das Navigationssystem einschalten und so richtig Gas geben.
Perfekt zusammengefasst.
In dieser dritten Phase entwickelt sich der Agent ja dann vom simplen Chatbot zum aktiven Mitarbeiter, der Prozesse völlig selbstständig ausführt. Und das bringt mich zu einem Gedanken, den du dir als Zuhörer vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen solltest.
Jetzt bin ich gespannt.
Wenn digitale Agenten bald wie echte Mitarbeiter handeln, also Firmenkreditkarten belasten, Verträge prüfen und unsere Urlaubsanträge verwalten, ab wann brauchen wir eigentlich eine eigene HR-Abteilung nur für unsere KIs?
Gute Frage. Ich fange am besten schon mal an, den Kündigungsschutz für Algorithmen zu studieren.
Denk mal drüber nach. Wir hoffen, diese Analyse hat dir gefallen und wünschen dir noch viel Spaß beim Weiterforschen.